Herzlich willkommen beim Podcast Thinking into Health, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein glückliches Leben mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich mich entschieden, mal wieder eine sehr persönliche Folge aufzunehmen. Und zwar geht es darum, wie Coaching die Psychotherapie bereichern kann. Und zwar habe ich mir vorgenommen, das anhand meiner ganz persönlichen Erfahrung mit dir zu teilen. Weil vielleicht stehst du ja auch an dem Punkt und bist Psychotherapeut, Psychotherapeutin und hast dich auch schon häufig gefragt, ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt, mit Menschen so zu sprechen, dass sie mehr in die Veränderung kommen. Oder du hast dich vielleicht gefragt, warum du so gestresst bist und du so am Hasseln bist und du so am Rödeln bist, obwohl du so viel weißt über Stressbewältigung, so viel weißt darüber, wie ungesund das ist, wenn du in so einem Stress bist. Oder du stellst dein Privatleben zurück und der Job funktioniert zwar und du bist glücklich mit deinen Patienten und es läuft alles in der Praxis, aber zu Hause läuft's nicht. Du hast ständig Partnerschaftskonflikte oder mit den Kindern fühlst du dich überfordert oder du kannst dich nicht gut abgrenzen oder. Und das ist genau das, worum es letztendlich geht. Und ich habe mir gedacht, am besten kann ich das, glaube ich, rüberbringen in einer Folge, also in einer Podcast-Folge, weil ich gemerkt habe, es ist nicht ganz so leicht, das zu transportieren mit zum Beispiel einigen Folien auf Social Media. Und unsere Absicht ist wirklich, wir wollen Ärzte und Therapeuten erreichen. Warum? Weil wir die Erfahrung gemacht haben, Katja als Medizinerin, ich als Psychotherapeutin, dass in unserer Berufsgruppe Menschen unterwegs sind, die ja ein ganz großes Herz haben. Die wollen helfen. Die wollen Menschen wirklich unterstützen. Die haben diesen Beruf gewählt und diese unglaublich und unfassbar lange und auch anstrengende Ausbildung gewählt, weil sie Menschen sind, die sich krass selber motivieren können, weil sie Menschen sind, die aushalten können, dass sie eine Zeit lang weniger Geld verdienen, obwohl sie wahnsinnig viel arbeiten. Also die belastbar sind und die auch einen eigenen Antrieb haben, Ziele zu erreichen. Und gleichzeitig aber auch Menschen sind, die dazu neigen, sich für andere ein Stück weit aufzuopfern, sich nicht aufzugeben, aber schon so eigene Ziele nach hinten zu stellen und auch private Bedürfnisse nach hinten zu stellen und die nicht selten eben auch Stress haben und durch den Stress eben auch häufiger krank werden. Das ist ja auch statistisch gesehen so. Das ist jetzt nicht nur ein Gefühl. Und unser Ziel ist es, das zu verändern, weil wenn wir als Ärzte, Therapeuten nicht wissen, und zwar wirklich wissen, auch in der Umsetzung, wie das geht. Wie wollen wir es dann unserem Patienten vermitteln? Wenn wir nicht wissen, wie wir weniger gestresst sind und glücklicher im Leben sind, wie wollen wir dann mit Patienten so arbeiten, dass die das in ihrem Leben auch hinkriegen? Weil wir wissen ja inzwischen, dass so viele Krankheiten, die wir haben, ungefähr 70-75%, massiv mit unserem Lebensstil zusammenhängen. Und da spielt chronischer Stress eine ganz große Rolle und da spielen Gewohnheiten eine ganz große Rolle. Und das möchte ich gerne heute mal ein bisschen beleuchten, weil ich weiß, dieser Begriff Coaching ist total abgedroschen und manche denken vielleicht schon, oh, bleib mir doch weg mit Coaching, weil es gibt so unfassbar viele Coacher am Markt da draußen. Die gibt es wirklich. Das ist in den letzten 10 Jahren komplett aus dem Boden geschossen. Und es ist ja nicht so, dass Coaching gleich Coaching ist. Das heißt, wenn wir davon sprechen, von Coaching und sagen, Coaching hat geile Ansätze, die du für Therapie nutzen kannst, dann dürfen wir das ein bisschen genauer fassen, was wir damit meinen. Weil es gibt auch wahnsinnig viele Coaching-Ansätze, die entweder nur kurzfristig funktionieren oder die eher auf so einer Chaka-Chaka-Mentalität beruhen. So, ich motiviere die Leute und ich gebe denen meine Power und dann sind die kurzfristig total empowered und gehen da raus und denken sich, cool, und jetzt mache ich das und super und merken dann im Alltag, dass es nicht funktioniert. Oder ich vermittle so ein bisschen, worum es geht und gehe schon in die Tiefe mit denen, aber es funktioniert nur, wenn ich das mit denen mache. Das heißt, wenn die zu mir kommen als Coach, dann funktioniert das, dann lösen sie Sachen auf und gehen wieder befreiter oder in einer besseren Stimmung von dannen, aber sie kriegen es noch nicht selber hin. Und das kann auch sehr frustrierend sein. Macht natürlich Sinn, das als Coach so zu machen, weil dann kommen sie ja wieder zurück zu mir, aber das ist ja wieder auch nur kurzfristig gedacht. Weil was ja wirklich funktioniert, und das ist das, wofür wir losgehen, ist, dass Menschen das umsetzen und dass sie selber lernen, wie sie es umsetzen können. Und wenn das erreicht ist, dann können sie es auch wieder an andere Menschen in ihrem Umfeld weitergeben. Und so kann sich das weiter tragen. Und das ist unsere Vision. Und warum kannst du als Arzt oder Therapeut von diesen Ansätzen profitieren? Weil, ich erzähle das jetzt einfach mal aus persönlicher Erfahrung, was wir Psychotherapeuten lernen. ist ganz viel Theorie. Wir lernen auch wahnsinnig viel über Modelle, zum Beispiel Modelle zur Intelligenz, Modelle zu Stress, Modelle zu bestimmten Krankheiten, wie entstehen Panikstörungen, der Kreislauf der Panikstörung, wie kann man Panikstörungen behandeln. Alles erstmal Theorien, theoretische Modelle. So, die funktionieren für bestimmte Dinge total gut. Also zum Beispiel, wenn ich Symptome behandle, wenn es um Depressionen geht, wenn es um Angststörungen geht, sind die Modelle hilfreich. Ich kann die dem Patienten erklären und man kann daraus Behandlungsstrategien ableiten. Jetzt hast du bestimmt auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn die Panikattacken weniger werden und die Menschen weniger depressiv sind, dass es dann viel, viel mehr um andere Themen geht. Das heißt, die Symptome sind irgendwann im Verlauf der Therapie idealerweise in den Hintergrund gerückt. Und was rückt dann in den Vordergrund? In der Regel sind das Themen wie: Zu Hause haben wir immer den und den Konflikt mit meinem Partner. Oder ich mache mir solche Sorgen um mein Kind. Ich habe so Ängste, ich möchte nicht, dass sich das auf mein Kind überträgt. Oder ich kann mich nicht abgrenzen von meinen Eltern, meiner Ursprungsfamilie. Es stresst mich massiv im Alltag, dass die XYZ machen und ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll oder mich immer wieder so verhalte, dass ich am Ende gestresst bin. Das sind so Themen, die dann an die Oberfläche kommen. Und mir ging es als Psychotherapeutin zu Beginn meiner praktischen Tätigkeit so, dass ich, wenn es um diese Themen ging, nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Also was soll ich denn jetzt mit den Patienten machen, wenn kein Modell mehr, was ich gelernt habe, funktioniert, wenn es eher um Themen geht wie Frieden mit der Vergangenheit schließen, mit Aussteigen aus wirklich alten, verfestigten Denkmustern, wenn es darum geht, das Selbstbild, den Selbstwert zu stärken. Und ja, ich weiß, auch dafür gibt es wieder Modelle, aber mir ging es so, und vielleicht geht es dir ja genauso, ich glaube das, weil warum sollte es nur mir so gehen? Dass diese Modelle zwar hilfreich sind, es gibt dann so Säulen, Selbstwert, ne, basiert auf den und den Säulen, das ist alles wichtig, ist ja schön und gut, so. Aber was machst du mit dieser Theorie? Klar kann ich das jetzt dem Patienten vermitteln und sagen, so, Selbstwert ist wie ein Haus, da gibt es verschiedene Säulen, du darfst zum Beispiel lernen, dich abzugrenzen. Ja, und dann gehen die los und was machen die? Sie grenzen sich nicht ab. Und warum? Weil die Theorie dir nur bedingt hilft. Die Theorie ist nämlich Wissen. Und Wissen findet hier statt. Wissen ist Frontalhirn. Wissen ist Information. Das Tun, das Handeln wird maßgeblich hier bestimmt, nämlich aus dem Gefühl heraus. Und das Gefühl wiederum wird gespeist durch unsere unbewussten Denkmuster, nicht durch das Frontalhirn. Deswegen haben wir viele Informationen, wir können viel Wissen haben, auch wir Therapeuten, und wir können es nicht in die Umsetzung bringen. Warum? Weil unsere unbewussten Muster im Hintergrund sind. Aus meiner heutigen Sicht ist das auch die berechtigte Kritik von den Analytikern an den Verhaltenstherapeuten. Kleiner Abstecher für die Therapeuten unter uns, weil die Verhaltenstherapie an den Symptomen rumdoktert, was sie ja auch macht. Das heißt, wir gucken, dass die Panik weniger wird, wir gucken, dass die Depression weniger wird und was dann darunter liegt an Persönlichkeitsentwicklung, die dazu führt, dass die Symptome überhaupt erst da sind. Da wissen wir dann auch nicht mehr so richtig, was machen wir damit. Die Analytiker hingegen gucken sich das sehr wohl an. Die gucken schon, wie ist die Persönlichkeitsstruktur, wie ist die Beziehungsgestaltung, ist der Mensch geprägt und wo kann man vielleicht bestimmte Dinge da tiefgehend verändern? Und manchmal funktioniert das mit Sicherheit auch. Und ich bin kein Analytiker und auch kein Tiefenpsychologe. Deswegen, ich sage das jetzt wirklich mit Bedacht. Ich weiß nicht genau, wie ihr arbeitet, aber ich kann nur für mich sprechen, dass mir ein paar Tools total geholfen haben, wie ich schnell an den Kern vordringen kann, wie ich nicht lange in der Vergangenheit rumwühlen muss, im Sinne von, dass man jetzt erstmal 2 Jahre Therapie macht, um irgendwie rauszufinden, okay, wie war denn jetzt die Beziehung zur Mutter, wie war die Beziehung zum Vater, wie war dies, wie war das? So, weil das dauert. Und was ich bei Patienten oft erlebt habe, wenn die schon analytische Therapien gemacht haben, dass die gesagt haben, entweder es hat mir gar nicht geholfen, weil ich habe einfach nur drüber gesprochen, der Therapeut hat zugehört und nicht viel dazu gesagt, oder es hat mir total geholfen, mich zu reflektieren, mich besser zu verstehen, aber ich kann es immer noch nicht ändern. Und das ist ja das, was wir auch brauchen. Also nicht nur dieses Verständnis von, wie sind die Muster entstanden und wie ist die Persönlichkeitsstruktur und Verständnis für sich selbst entwickeln, sondern was wir ja auch haben wollen, wir bei uns und natürlich auch die Patienten, ist eine Möglichkeit, das zu verändern. Wie kann ich das denn jetzt verändern? Und da muss man meiner Erfahrung nach gar nicht immer so lange in die Vergangenheit gehen. Warum? Weil du brauchst nicht alles aus der Vergangenheit aufzuarbeiten. Überleg mal, du hast einen Patienten, der ist 60 Jahre alt, der bringt unglaublich viele Erfahrungen mit. Wenn du die alle aufarbeiten willst, dann brauchst du 300 Stunden. So, wie geht das schneller? Schneller kann das gehen, wenn du zu dem Kern der Denkmuster vordringst. Also wenn du guckst, was ist denn unbewusst als Kernmuster vorhanden? Und das ist gar nicht so unterschiedlich. Ich arbeite jetzt seit fast 20 Jahren mit Patienten. Das ist nicht so unterschiedlich. Natürlich an der Oberfläche haben die alle unterschiedliche Geschichten. Und natürlich ist das Leben auch total unterschiedlich. Aber im Kern sind immer ähnliche Denkmuster, die dem zugrunde liegen. Und das sind meistens Denkmuster rund um Selbstwert. Nämlich sowas wie ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert. Und daran gekoppelt Gedanken wie ich bin nur liebenswert, wenn ich leiste oder ich bin nur liebenswert, wenn ich angepasst bin oder ich bin nur gut genug, wenn ich irgendwie anderen helfe oder ich bin nur gut genug, wenn ich Leistung bringe. Also im Grunde Denkmuster, die sich um bestimmte Erfahrungen herum, die Menschen gemacht haben, entwickelt haben und die der Verstand produziert hat, um vor weiteren Enttäuschungen zu schützen und die Menschen irgendwann angefangen haben zu glauben. Und wenn sie das verstehen, dass es bestimmte Kerndenkmuster gibt, die sie selber rausfinden dürfen, weil die so individuell sind und wir wissen auch nicht, wie die sind, das dürfen die selber rausfinden. Wenn ich diese Kerndenkmuster rausgefunden habe, dann fängt die eigentliche Arbeit und die spannende Arbeit erst an, weil was ich dann machen darf, ist diese Denkmuster aufzulösen. Bei mir genauso wie bei den Patienten. Und wenn ich das einmal bei mir erlebt habe, und da mache ich jetzt mal ein persönliches Beispiel, dann habe ich eine Idee davon, wie ich das auch mit Patienten auflösen kann. Und dann weiß ich auch, dass es möglich ist, weil das, was uns da massiv im Weg steht, ist nämlich die Angst. Und das wünschte ich, hätte ich früher gewusst, weil ich habe mich immer gefragt, warum manche Menschen in die Veränderung gehen und andere nicht. Wo ist denn da der Unterschied? Und ich sage dir ganz ehrlich, es ist nicht eine Frage der Intelligenz oder eine Frage von noch mehr Wissen anhäufen. Es ist schlichtweg der einzige Unterschied, auf den es immer wieder zurückfällt, ist, ob Menschen bereit sind, durch diese Angst durchzugehen. So, und was meine ich damit? Was ich damit meine ist, dass wir, wenn wir diese Denkmuster entwickelt haben, und bei mir persönlich war das früher auch so ein Denkmuster von, ich bin nicht gut genug, weil meine Geschichte ist, dass meine Eltern sich sehr, sehr früh getrennt haben, da war ich noch ein Baby und sie haben sich scheiden lassen, da war ich ein Jahr alt und ich bin weitestgehend die ersten Jahre mit sehr, sehr wenig Kontakt zu meinem leiblichen Vater aufgewachsen. Als ich dann ein paar Jahre alt war, hat er uns regelmäßig zu sich geholt, mein Bruder und mich, so ungefähr ein Wochenende pro Monat. Für mich war er in meiner Kindheit eher eine fremde Person, weil ich hatte diese frühkindliche Bindung nicht aus den ersten 3 Jahren. Ne? Die Analytiker-Tiefenpsychologen wissen, wie wichtig das ist, weil da findet wirklich die Bindung statt. Die hatte ich nicht. Die hatte er nicht zu mir und ich nicht zu ihm. Das heißt, wenn ich bei ihm war, war das für mich hochgradig unsicher. Ich wusste nicht, wie er sich verhält. Ich wusste nicht, wie ich mich da verhalten soll. Und es war eine Situation von sehr viel Stress. Und in dieser Situation habe ich Muster ausgebildet, die mich schützen sollten. Sowas wie, ich muss es allen recht machen. Ich muss unterm Radar fliegen. Ich darf nicht noch zusätzlich zur Last fallen. Ich muss liebenswert sein. Ich muss nett sein. Weil dann ist es nicht so bedrohlich. Weil ich einfach das Gefühl hatte als Kind, ansonsten wird es bedrohlich für mich. Ob es jetzt so war oder nicht, ist völlig irrelevant, aber das war mein Gefühl. Und diese Denkmuster von, ich muss das und das machen, um liebenswert zu sein und auch gekoppelt mit so einer Überzeugung von, ich werde nicht einfach so geliebt, wie ich bin, weil ich habe mir lange die Geschichte erzählt, dass mein Vater mich nicht liebt, weil er nicht mehr Zeit mit mir verbracht hat und weil er nicht involvierter war in meiner Kindheit, weil er sich aus meiner Sicht nicht für mich interessiert hat, als ich klein war. Und wir haben das erst auflösen können, da war ich schon Ende 20. Und da hat mir das Coaching massiv geholfen, weil was ich da erkannt habe, und das war für mich ein Knoten, der geplatzt ist, ist, dass das erstmal nur meine Geschichte ist. Ich habe mir die Geschichte erzählt, dass mein Vater mich nicht liebt, dass das der Grund ist dafür, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und was ich gemacht habe, und da ist, glaub mir, das massiv Angst aufgetreten. Ich habe nicht darauf gewartet oder nicht mehr, dass mein Vater zu mir kommt und sich entschuldigt oder anerkennt, dass er mehr hätte da sein sollen. Ganz lange wollte ich das, aber irgendwann habe ich erkannt, das ist nicht der Weg. Es ist nicht der Weg, dass er sich entschuldigt und das anerkennt und dann geht es mir besser, sondern der Weg ist andersrum, dass ich für mich anerkenne, dass ich mir eine Geschichte erzählt habe aufgrund meiner Kindheitserfahrung, die mich auch heute als erwachsener Mensch immer noch am Arsch hat auf gut Deutsch. weil ich dir geglaubt habe. Und diese Geschichte ist, mein Vater liebt mich nicht, also bin ich als Person nicht liebenswert, weil ich bin nur liebenswert, wenn ich anderen gefalle. Und das hat zu ganz vielen anderen Entscheidungen in meinem Leben geführt, die wieder zu ganz viel Stress geführt haben. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe meinen Vater getroffen und ich habe ihm gesagt, dass ich ihm verzeihe, dass ich nicht mehr auf dem Standpunkt stehe, dass er etwas anders hätte machen müssen, sondern dass ich jetzt weiß, dass seine Liebe gar nicht der Punkt ist. Und er hat mir auch immer wieder gesagt, dass er mich liebt, sondern dass es meine Schlussfolgerungen sind, dass ich das auf mich bezogen habe und dass ich ja, dass ich ihm verzeihe und dass ich damit abschließe und dass ich für mein Glück verantwortlich bin. Letztendlich habe ich ihm das gesagt und glaub mir mal vor diesem Gespräch, ich hatte eine Heidenangst und ein Teil von mir hat auch gesagt, das ist total unfair, weil ich hätte das ja verdient und es hätte anders laufen müssen und was. Ich hatte so viele Gedanken im Kopf, ich war so gestresst vor diesem Gespräch. Aber dieses Gespräch mit ihm, es hat mein ganzes Leben verändert, weil in dem Moment und heute verstehe ich das, was da passiert ist, habe ich die Verantwortung übernommen. Ich habe mir die Verantwortung für mein Leben zurückerobert. Ich habe nicht mehr ihn verantwortlich gemacht dafür, ob ich glücklich bin oder nicht. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Das ist so verrückt. Zum einen hatten wir davor jahrelang Kontaktabbruch und nach diesem Gespräch haben wir wieder Kontakt gehabt. Mein Vater war den Tränen nahe in diesem Gespräch. Ich habe gemerkt, wie ihn das berührt hat. Und komischerweise nach dem Gespräch hat er mir ganz, ganz oft erzählt, wie leid ihm das tut, dass die Dinge so gelaufen sind. Und er hat mir seine Sicht der Dinge erzählt. Und dann habe ich immer mehr verstanden, dass ganz, ganz viel, was in meiner Kindheit passiert ist, auch mit seinen Entscheidungen zu tun hatte und mit der Lebenskonstellation und gar nicht mit mir. Ich habe so viel auf mich bezogen, was gar nichts mit mir zu tun hatte. Und ich habe wirklich dann gemerkt, wie sehr er mich auch liebt und dass ihm das selber total leid getan hat, dass er diese Beziehung zu mir nicht in der Kindheit näher gestalten konnte. Und wir hatten dann wirklich noch richtig viele schöne Jahre. Von meinem 29. Lebensjahr bis zu meinem, jetzt muss ich überlegen, 42. Lebensjahr, weil da ist er an Krebs gestorben. Und diese Jahre sind so wertvoll gewesen, weil wir wirklich eine richtig krasse Nähe zueinander hatten, sodass ich auch kurz vor seinem Tod an seinem Bett saß und noch so intensive Gespräche mit ihm führen durfte und so eine Nähe auch empfunden habe zu ihm, die so schön war. Da werde ich richtig emotional, weil es war wirklich. Es ist ein großes Geschenk. Es ist für mich wirklich so ein großes Geschenk. Und ich hatte, als ich keinen Kontakt zu ihm hatte, jahrelang, hatte ich ganz oft den Gedanken, was ist denn, wenn er jetzt stirbt? Ich hätte nicht gewusst, wie ich mich verhalten soll. Es wäre ganz komisch gewesen auf der Beerdigung. Und ich hatte intuitiv das Gefühl, dass das nicht für mich gut ist. Also, dass ich einfach diese Beziehung klären möchte und vollständig machen möchte zu Lebzeiten. Also es war ein ganz, ganz starkes Gefühl, was mich motiviert hat, zusammen mit dem Gefühl, ich möchte jetzt Verantwortung für mein Leben übernehmen, dieses Gespräch damals zu führen. Und das ist das, was einen Riesenunterschied gemacht hat. Und das sind Tools, die habe ich aus dem Coaching, was ich damals gemacht habe, mitgenommen. Die hat mir niemand in der Therapieausbildung gezeigt. Und ich behaupte jetzt einfach mal, weil ich habe auch schon viele Therapeuten kennengelernt. Ich habe selber zwei Therapien gemacht in meinen 20ern. Ich kenne wahnsinnig viele Therapeuten, die mit mir Ausbildung und Selbsterfahrung gemacht haben. Und ich weiß, dass es auch viele Therapeuten da draußen gibt, die ihre Themen im Kern nicht aufgelöst haben. Und das macht uns Stress. Und das führt dazu, dass wir auch in unseren Beziehungen mit unseren Partnern keine erfüllte Ebene erreichen können, weil alte Sachen noch da sind. Und wir wissen nicht, wie wir die auflösen können. Und letztendlich ist es nicht so kompliziert. Du darfst halt nur verstehen, was dir im Weg steht. Und was dir im Weg steht, ist ganz massiv deine eigenen unbewussten Denkmuster. Und da brauchst du keine jahrelange Therapie für. Was du dafür brauchst, ist jemand, der die einmal mit dir schreddert und dich in die Eigenverantwortung holt. Und das ist nicht nett, glaub mir das. Und ich fand meine Coache damals auch mal richtig scheiße zwischendurch. Ich fand die Übung richtig blöd. Ich fand die Coache richtig blöd, weil ich manche Dinge nicht hören wollte, weil ich noch auf meinem Standpunkt stand von ich habe Recht und er hat Unrecht und er muss sich gefälligst bei mir entschuldigen. Und das ist das, was du lernen kannst, jetzt auch wieder um den Bogen zu schlagen, wenn du Therapeut bist und zuhörst. Das ist das, was du lernen kannst, wie du so mit Menschen sprichst, dass du dich nicht mehr für deren Geschichten einspinnen lässt, also dass du das nicht mehr alles glaubst, was sie dir erzählen, sondern dass du auf so einer wertfreien Ebene bleibst und wirklich guckst, okay, die Geschichte, die sich da jemand erzählt, ist die funktional für das, wo derjenige hin will? Und ich wollte, dass mein Selbstwertgefühl ein anderes ist und ich wollte eine andere Nähe zu meinem Vater und ich wollte in der Lage sein, eine Nähe zu einem Mann zuzulassen, sodass ich auch in Partnerschaft verbunden sein kann. Das waren meine Ziele und die Coaches haben nur geguckt, wie kann ich das auflösen, was da im Weg steht? Und die haben erkannt, dass das, was mir massiv im Weg steht, die Vorwürfe sind, die ich an meinen Vater hatte. Und die haben sie aufgelöst, die haben sie geschreddert. Und ich bin dann losgegangen und habe umgesetzt. Und beides braucht es, weil du hast nur in der Hand, dass du einmal diese Denkmuster schredderst, die jemand hat, sodass er das nicht mehr aufrechterhalten kann. Ob derjenige dann losgeht und umsetzt, liegt nicht mehr in deiner Hand. Da hast du auch keine Verantwortung für. Da kannst du nur aufzeigen, wenn jemand es nicht macht, dass er dann auch im Alten bleiben wird. Hätte ich dieses Gespräch nicht geführt, hätte sich das nicht so massiv verändert. Dann wäre die Geschichte jetzt eine andere. Dann hätte ich vielleicht nicht so viel Kontakt zu meinem Vater gehabt. Ich wäre vielleicht heute nicht so glücklich in Partnerschaft. Bin sogar sicher, dass es so gelaufen wäre. Und das weißt du aber ja nie, ne? Weil wir können ja immer nicht zurückgehen und dann andere Entscheidungen treffen und gucken, was passiert. Alles, was ich dir aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass es ganz, ganz wirkungsvolle Tools gibt, die uns in unserer Therapieausbildung niemand beibringt. Und ich wünsche mir, dass es mehr Therapeuten gibt, die so arbeiten, weil meine Praxis auch überschwemmt ist mit Anfragen von Menschen, die genau diese Themen haben. Und je mehr Therapeuten es gibt, die effizient und schnell einfach mit Patienten zu diesem Kern gehen. Und ich weiß, es gibt jetzt viele, die sagen, ja, das geht aber doch nicht, weil die sind so belastet und es dauert dann einfach. Und ich weiß, dass es individuell unterschiedlich sein kann. Aber ich spreche jetzt von dem Großteil der Patienten, die nicht komplex traumatisiert sind, die nicht zig Diagnosen haben und eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ich spreche jetzt einfach mal von dem Großteil der Patienten, die mit Ängsten kommen, mit Depressionen kommen, mit Burnout, mit Erschöpfung, mit Panikattacken, mit leichteren Formen von Essstörungen oder meinetwegen auch Zwangserkrankungen. Und dahinter steht chronischer Stress und dahinter stehen bestimmte Muster, die man verändern kann. Und schneller, als wir das oft tun. Davon spreche ich. Und da kannst du kombinieren. Du kannst deine Therapiemethoden, die du hast, die ja mega sind für die Symptomebene, kombinieren mit Ansätzen, wo du eher dahinter blickst, wo du eher tiefer gehst und wo du guckst, wo stehen sich die Leute denn im Weg? Wo ist denn der Kern im unbewussten Denken, wo die was auflösen dürfen, um einen Schritt weiterzugehen? Ja, und das ist mega, mega wertvoll. Und ich kann das nur aus eigener persönlicher Erfahrung sagen, für mich hat es mein ganzes Leben verändert. Also ich mache wirklich einen Cut und sage mein Leben, die ersten 29 Jahre und mein Leben danach, weil diese Entscheidung damals, das war wirklich wie so ein Befreiungsschlag. Ich habe mich von meiner Vergangenheit befreit und bin ganz anders in die Zukunft gerichtet unterwegs. Und das heißt nicht, dass ich heute keine Probleme mehr hätte und dass es mir immer gut geht. Es ist nicht so einfach, ne? Also weil viele denken dann ja, ach ja, und Coaching, Allheilmittel und dann ist immer alles schubidu super. Nein, weil das Quatsch ist. So ist das Leben ja nicht. Du hast auch, wenn du Coaching machst, noch Herausforderungen. Du hast auch, wenn du Tools kennenlernst, wie du aus Dingen schneller rauskommst, noch Herausforderungen. Ich habe die jetzt auch, nur auf einer anderen Ebene. Ich habe die immer noch tagtäglich. Ich weiß jetzt nur, mit vielen Dingen schon ganz anders umzugehen. Und wenn ich an Grenzen komme, dann suche ich mir nach wie vor Unterstützung. Dann führe ich Gespräche mit Menschen, bei denen ich weiß, dass die mich aus Dingen rausholen, aus dysfunktionalen Denkmustern rausholen, sodass ich wieder einen Schritt weiterkomme. Das hört letztendlich nie auf. Aber es ist ein super Privileg, Menschen zu haben. Und ich glaube, dieses Netzwerk ist tatsächlich funktional, dass du das hast, weil nicht umsonst sind ja Menschen, die zum Beispiel super erfolgreich sind, die Dinge umsetzen, die sind oft in Netzwerken von Menschen, die sich gegenseitig empowern, die auch erfolgreich sind und die auch umsetzen. Weil dieses Netzwerk brauchst du. Das ist einfach total wichtig, weil wir alle immer schnell zurückfallen in dieses Mimimi und na, das ist alles so schwer und so anstrengend. Es geht mir heute so schlecht und heute will ich aber nicht und habe keine Lust und am liebsten würde ich hier sitzen und heulen und einfach alles hinschmeißen. Wir haben alle diese Momente. Und in diesen Momenten ist es einfach wertvoll, wenn wir Menschen in unserem Umfeld haben, die uns da wieder rausholen. Und die uns daran erinnern, wie stark wir sind und die uns daran erinnern, dass wir es in der Hand haben, unser Leben zu gestalten. Wenn wir nicht alles glauben, was wir denken und wenn wir den Mut haben, durch diese Angst durchzugehen und auch Entscheidungen zu treffen, die neu sind und die Neues entstehen lassen und die uns eben Angst machen. Und jetzt noch mal ein ganz kurzer Abstecher dazu, warum wir so viel Angst haben vor Veränderung. Die Angst gehört dazu. Du kannst nicht verändern ohne Angst, weil dein Verstand will dich immer im Alten halten. Der will, dass du das machst, was du bis gestern gemacht hast, weil das ist für den Verstand sicher. Da weiß er, so hat er überlebt. Wenn du jetzt losgehst und fängst an, dich abzugrenzen oder fängst an, deinem Vater, dem du 29 Jahre Vorwürfe gemacht hast, zu sagen, ich verzeih dir, dann springt dein Verstand erstmal im Dreieck, weil der denkt, keine Ahnung, was du da gerade vorhast. Ich habe keine Ahnung, ob das sicher ist. Hör mal auf damit, geh wieder zurück zum Alten. Er produziert Angst, weil dein Verstand überleben will. Deinem Verstand ist es aber auch ziemlich egal, wie glücklich oder wie erfüllt du bist. Der ist nur darauf programmiert, dein Überleben zu sichern. Das heißt, Dinge, die neu sind, machen dem Verstand immer Angst. Wenn du aber Veränderung möchtest, darfst du in eine neue Richtung gehen. Dann darfst du neue Entscheidungen treffen und die fühlen sich am Anfang erstmal total scheiße an. Und was wir Menschen oft machen, ist, wir warten auf das Gefühl. Wir denken, wenn ich doch erstmal das Gefühl habe, dass ich das kann, dann mache ich das. Es funktioniert aber genau andersrum. Du springst. Du hast eine Vorstellung davon, wo du hin willst, und du gehst einfach los. Und das Gefühl folgt, weil du merkst, dass es gar nicht so bedrohlich ist. Es ist ja nur dein Verstand, der denkt, dass es bedrohlich ist. Wenn du erstmal diesen Schritt gegangen bist, und du hast dich zum Beispiel abgegrenzt oder du hast deinem Vater verziehen oder du hast eine andere Entscheidung getroffen, dann merkt dein Verstand ja auch, hey, passiert ja gar nicht so viel, ist ja sicher. Ach, dann können wir das ja machen. So, aber die Erfahrung, die brauchst du erstmal. Und um diese Erfahrung machen zu können, darfst du halt einmal durch die Angst durchgehen. Ja, macht das Sinn für dich? Und das ist das, warum es so herausfordernd ist. Und was wir Therapeuten oder Coache machen dürfen, ist, die Menschen da nicht vom Haken zu lassen und dann nicht zu sagen, ah ja, sie haben aber auch recht, das ist aber auch kompliziert bei ihnen im Leben und na gut, dann verstehe ich das natürlich, dass sie das jetzt nicht machen. Nein, sondern dass wir dann wirklich hingehen und sagen, okay, ich verstehe das, dass sie gerade Angst haben oder du gerade Angst hast, kann das total nachvollziehen. Aber jetzt gucken wir noch mal. Wenn du so weitermachst wie bisher, dann weißt du auch, welche Ergebnisse du hast, nämlich dieselben wie bisher. Willst du die? Nee, du willst sie nicht. Okay, du willst andere Ergebnisse. Ja, dann darfst du losgehen und was anders machen. Und ja, Angst gehört dazu. Und durch die Angst gehst du durch. Und danach, dann hast du die Veränderung. Das ist das, was wir machen dürfen. Und was wir aber oft machen, gerade auch in der Psychotherapie mit unseren Patienten, dass wir uns für die Geschichten, die uns erzählt werden, enrollen lassen. So nennen wir das gerne. Also man lässt sich da so ein bisschen für einkaufen. Man glaubt denen das. Und wenn man die glaubt, dann kann man es nicht mehr auflösen. Weil Empathie ist ja wichtig, auch gerade in der Psychotherapie. Und es ist nicht unempathisch, jemanden darauf aufmerksam zu machen, dass seine Geschichten für das Ergebnis, was er haben will, nicht funktionieren. Ich finde das sogar mittlerweile maximal empathisch, weil ich denjenigen ja damit empower, dahin zu kommen, wo er hin will. Und ich kann ja empathisch mitfühlen und sagen, ja, und ich weiß, dass das jetzt gerade total herausfordernd ist. Das schließt sich ja nicht aus. Aber es hilft ja auch dem Menschen nicht, wenn ich sage, ja, sie haben aber auch recht. Also ich habe mal eine Psychotherapie gemacht mit Mitte 20, weil ich diese familiären Konfliktsituationen so belastend fand. Und die Therapeutin hat im Erstkontakt zu mir gesagt, ja, sie haben es aber auch schwer. Und ihr Vater ist aber auch wirklich ein Arsch gewesen. Ja, dann kann ich auch verstehen, dass es ihnen so schlecht geht. So. Und die Art von Empathie, die hilft nicht. Weil das ist auch nicht wirklich Empathie, sondern das ist mehr so ein Mitleiden. Und wenn wir mitleiden, dann ist niemandem geholfen, weil dann geht es dem Patienten nicht besser und dann geht es mir als Therapeut auch nicht besser, weil ich fühle mich dann genauso hilflos wie der Patient und denke, ich kann dem ja auch nicht helfen. Der hat halt einfach ein Scheißleben. Ja, dann ist das wohl so. Und das ist die Art von Empathie, die nicht weiterhilft. Das heißt, du darfst empathisch sein und mitfühlen mit deinen Patienten und mit deinen Coaches und gleichzeitig aber immer gucken, wo wollen die hin und ist das, wie sie gerade unterwegs sind, funktional. Und wenn du Bock hast, das zu lernen, dann gibt es bei uns ganz frisch, startet diesen Oktober zum ersten Mal eine Coaching-Ausbildung für Ärzte und Therapeuten, wo du das lernen kannst. Und wenn du kein Arzt und Therapeut bist und du willst das in einem anderen Kontext lernen, auch dafür haben wir eine Coaching-Ausbildung, weil wir wirklich losgehen für diese Veränderung. Und dann kannst du erstmal lernen, das bei dir alles aufzulösen, weil das ist der erste Schritt, dass du das Commitment hast, das bei dir aufzulösen. Und im zweiten Schritt gehst du dann los und lernst, wie du mit Menschen so sprichst, dass sie das bei sich auflösen. Ne? Von daher, wenn du Interesse hast, das selber zu lernen, Wir haben jetzt wirklich jahrelang miteinander gearbeitet, Katja und ich, und haben zwei ganz wunderbare Coaching-Ausbildungen entwickelt. Die einen für unsere Berufsgruppe, die andere für offen für alle Menschen, die das nutzen wollen. Wir haben da Lehrer drin, die das an der Schule nutzen wollen mit Schülern. Wir haben da Unternehmer drin, die das in ihrem Unternehmen nutzen, um erfolgreicher zu sein oder privat erfüllter. Guck einfach, ob das was für dich ist, dass du sagst, du hast Bock, das zu lernen, weil es ist also aus meiner Sicht eine absolute Bereicherung. Für mein Leben war es das auf jeden Fall. Und ich freue mich einfach, dass wir es jetzt weitergeben können. Wenn du Interesse hast, melde dich einfach bei uns. Du findest uns auf den sozialen Medien, du findest uns bei Instagram, bei Facebook und bei LinkedIn. Und unter diesem Video sind ja auch immer alle Informationen verlinkt. Auch unsere Homepage hat Informationen, wo du drauf ja, alles finden kannst, www.mindforhealth.de. Also wenn du möchtest, findest du uns und kannst Kontakt zu uns aufnehmen und kriegst dann alle weiteren Infos. Ich danke dir sehr fürs Zusehen, schrägstrich Zuhören. Und ja, ich hoffe sehr, dass ich deutlich machen konnte, was wir damit meinen, wenn wir sagen, es gibt sehr, sehr coole Coaching-Tools, mit denen du wirklich in die Veränderung kommen kannst, weil das ist wirklich so. Und Tool klingt immer so ein bisschen irreführend, weil es ist nicht wirklich ein Tool im Sinne von, ich gebe dir einen Ratschlag oder ein Tool an die Hand und so kannst du es machen, sondern das Tool dahinter ist im Grunde diese Arbeit an diesen unbewussten Mustern und das Dranbleiben und das Überwinden der eigenen Grenzen auch, dass man wirklich durch diese Angst durchgeht und zwar bei sich selbst und eben auch bei den Patienten und Coaches aushält, die durch diese Angst durchzuführen. Und da nicht zurückzuschrecken und zu denken, ah, okay, traue ich mich nicht und dem geht es so schlecht oder mache ich das nicht, sondern dass man da dran bleibt. Weil Veränderung ohne Angst gibt es nicht. So, und die Angst ist ja auch okay. Du kannst ja auch Angst haben und Dinge mit Angst machen. Das geht ja auch. Mache ich zum Beispiel ständig, mache ständig irgendwelche Sachen, vor denen ich Angst habe. Zum Beispiel diese Videos aufzunehmen, hatte ich auch am Anfang Angst vor. Einen Podcast aufzunehmen, hatte ich auch Angst vor. Ein Unternehmen zu gründen, hatte ich tierisch Angst vor. Tausend Sachen. Und du kannst da durchgehen und dann entwickelst du dich weiter. Vielen Dank fürs Zugucken, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.